Der Schneeleopard ist ein vom Naturschutz abhängiges Tier, genauso wie der Tiger. Ohne Naturschutz würde es ihn auf Dauer nicht geben.
Der Geist der Berge. Das ist die Bezeichnung für ein Tier, das aufgrund seiner Tarnung und seines scheuen Verhaltens sehr selten von Menschen gesichtet wird. Die Tiere leben in den Hochgebirgen Zentralasiens und genau diese eben beschriebene Anpassung an die Umgebung macht sie in ihrer Heimat nahezu unsichtbar. Das ist Living Planet, der WWF-Podcast. Mein Name ist Aileen Wegner, ich bin Redakteurin beim WWF in Deutschland und mein Gesprächspartner ist Markus Radai, Referent im Naturschutz. Hallo Markus.
Grüß dich, Aileen.
So, jetzt die große Gewinnspielfrage. Welches Tier meine ich denn mit dieser Beschreibung?
Ich weiß es, ja. Aber vielleicht unsere Zuhörer noch nicht. Es handelt sich um den Schneeleoparden.
Genau, darum geht es heute. Wir machen ein Schneeleoparden-Porträt. Wir gucken uns mal genau an, was macht dieses Tier so einzigartig, was macht der WWF, um dieses Tier zu beschützen und die Art zu erhalten. Und ich weiß etwas durch meine Recherche, und zwar, du hattest schon wirklich das große Glück, Schneeleoparden in ihrem natürlichen Habitat zu sehen. Du hast Vierlinge gesehen, als du dort warst. Nimm uns doch nochmal ganz gerne mit, wie es ist, so ein Tier, das den Nickname hat, Geist der Berge, zu sehen.
Ja, ich bin Schneeleoparden schon mehrmals begegnet, allesamt in der Mongolei. Dort haben wir ein Projekt, das wir vom WWF Deutschland auch unterstützen, zusammen mit dem WWF in der Mongolei, und zwar im Altai-Gebiet. Und die von dir genannten Vierlinge, die habe ich im September 2019 gesehen. Mhm. Wir waren dort in einer Gruppe von WWF-Leuten zu einem Meeting. Aber wir sind dann auch auf eine Exkursion in ein kleines Gebirge gefahren, das Jagaland-Gebirge. Und dort abends, das muss so 17 Uhr gewesen sein, die Sonne ging schon unter, hat einer der freiwilligen Ranger gesagt, ich habe welche entdeckt. Und ich konnte das gar nicht glauben, weil ich saß da, es war schon ziemlich kalt, schon 2 Stunden. Und dort, wo auf die Stelle, auf die er gezeigt hat, etwa 200 Meter auf einer gegenüberliegenden Seite von einer Schlucht, wo wir standen, ich habe gar nichts gesehen. Er sagte, da sind Vierlinge, ja. Das sind 4 kleine Schneeleoparden. Und dann habe ich ein sehr starkes Spektiv genommen, also quasi ein Fernrohr. Mhm. Und tatsächlich, man konnte kleine 4 Köpfe von jungen Schneeleoparden, etwa 3 Monate alt, das ist so ein Knuddeltier da in diesem Alter. Die sehen aus wie kleine Steiftiere. Und die konnten wir dann beobachten. Und ich glaube, es gibt außer unserer Gruppe sonst keinen einzigen Europäer oder jedenfalls auch keinen aus den USA, der jemals Leoparden, Vierlinge in der freien Wildbahn beobachtet hatte.
Wahnsinn. Was ging in dir vor, wenn du die Tiere gesehen hast?
Ich habe mir gedacht, okay, die sitzen da jetzt alleine, wo ist denn die Mutter? Und die Mutter hat sie dort abgelegt, die haben sich dann relativ ruhig verhalten. Und ich habe mir gedacht, diese Mutter, die kümmert sich um ihre Kleinen, die hat aber auch das Vertrauen, dass die keinen Unsinn machen. Die ist jetzt erstmal weg, die sucht wahrscheinlich Nahrung. Ja. Und jetzt sitzen die dort und warten. Und sie sind perfekt getarnt und perfekt an diesen unwirklichen Lebensraum angepasst. Das waren so die Gedanken. Andere aus unserer Gruppe, meine holländische Kollegin, die hatte fast Tränen in den Augen, als sie das gesehen hat, weil das ist so selten und die sind tatsächlich auch sehr niedlich. Ne? Die haben einen sehr hohen Knuddelfaktor, muss man sagen.
Da gehen wir gleich drauf ein, wie sie aussehen. Deswegen lass uns mal den Schneeleoparden vorstellen, so richtig als Steckbrief. Was macht ein Schneeleopard aus? Warum ist er so einzigartig? Warum ist er so faszinierend?
Ganz grundsätzlich, der Schneeleopard als Wildkatze gehört zu den Großkatzen. Mhm. Und dazu gehören zum Beispiel auch Jaguar, Leopard, Löwe und Tiger. Hier ist jetzt eine kleine Großkatze. Und der Name Großkatze sagt jetzt nicht unbedingt etwas aus, dass die besonders groß sind. Denn es gibt auch Arten, die zu den kleinen Katzen gehören, wie zum Beispiel der Puma, der durchaus größer werden kann als ein Schneeleopard. Ja. Aber diese Großkatzen zeichnen sich durch sehr enge Verwandtschaftsbeziehungen aus. Und man hatte vorher den Schneeleoparden als eine eigene Gattung geführt, also nicht zu diesen der Gruppe der Pantherkatzen innerhalb der Großkatzen. Mhm. Ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, will ich auch nicht näher drauf eingehen, aber zum Beispiel Großkatzen, so ein Verhaltensmerkmal ist, einige von ihnen können brüllen und alle legen sich flach auf den Bauch, wenn sie die Beute zerlegen und das Fleisch fressen. Da gehört er systematisch rein und von allen Großkatzen ist es diejenige Art, die am höchsten in die Gebirge hinaufsteigt. Ich würde jetzt nicht sagen, die Art, die jetzt auch im kältesten Lebensraum lebt, denn zum Beispiel der Amur-Tiger oder der Amur-Leopard, auch die leben in sehr kalten Lebensräumen, wo es im Winter auch bis zu minus 40 Grad kalt sein kann. Aber wie gesagt, der Schneeleopard geht bis auf Höhen 5000 Metern, zumindest im Himalaya. Und dort ist so sein Lebensraum. Und das ist dieses Band unterhalb der Schneegrenze und oberhalb der Baumgrenze. Und dort findet er auch seine Beutetiere.
Wie groß ist er denn? Wie kann man denn davon sprechen, wenn du sagst, das ist Großkatze, aber ein kleiner Großkatze?
Also er ist ungefähr so groß wie ein Leopard, wiegt etwa maximal 50, 55 Kilogramm bei den männlichen Exemplaren. Also ein großer stattlicher Hund wäre auch so in der Gewichtsklasse. Aber was für ihn auch besonders bemerkenswert ist, er ist zwar als Großkatze, gehört er zu den Kleinen, aber er kann Beutetiere überwältigen, die bis zu fünfmal schwerer sind als er selbst. Mhm. Und in der Mongolei sind das sogar diese kleinen mongolischen Pferde. Und dort gibt es nur ein Tier, das für ihn nicht in Frage kommt als Beutetier. Das sind halt die zweihörigen Kamele.
Warum?
Ja, die sind einfach zu schwer.
Ach so. Was sind denn so typische Beutetiere? Also abgesehen von dem kleinen süßen Pferd.
Die typischen Beutetiere sind Huftiere, in erster Linie Wildschafe und Wildziegen. Und die machen quasi bis zu 80% seiner Beute aus. Und zum Beispiel in der Mongolei sind das sibirische Steinböcke und die Agali-Wildschafe. Das sind die größten Wildschafe der Welt. Da können einige männliche Böcke auch bis zu 250 Kilogramm wiegen. Die haben auch enormes Gehörn. Die Art und Weise, wie der Schneeleopard dann diese Beutetiere überwältigen kann, die zeigt eben, warum er auch große Tiere erlegen kann.
Wie funktioniert das denn? Was ist da so besonders dran?
Er ist ein lauer Jäger und er schleicht sich verdeckt durch Felsen und Geröll, möglichst nah an diese Herde heran. Und dann ist seine Taktik, dass er von oben nach unten die Beute angreift. Das heißt, er nutzt seinen Schwung durch das Bergablaufen und springt dann mit einem Satz auf die Beute zu. Und diese dann fällt dann auch zum Beispiel auch gleich um. Er kann zwei Tötungsbisse anbringen, einmal im Nacken, aber bei diesen großen Beutetiere ist das ein Biss in die Kehle. Und der hat, wenn die dann erstmal zu Boden gegangen sind, dann lässt er nicht locker und das Tier muss dann ersticken. Ich habe auch ein Verhalten beobachten können in der Mongolei, wo ein Schneeleopard einen wirklich sehr großen sibirischen Steinbock erlegt hat, indem er ihn einfach quasi so angesprungen hat, dass er eine Schlucht runtergefallen ist und dort unten dann.
Und dann unten wieder aufgesammelt quasi dann.
Genau.
auch smart. Besonders in der Mongolei war ich noch nicht, aber ich hatte mal das große Privileg, nach Nepal reisen zu können, auch eben im Himalaya auf diesen Höhen unterwegs zu sein. Es ist ja nicht so, als würde man da alle 20 Meter ein neues Tier antreffen. Wie groß sind denn die Reviere dann von den Schneeleoparden, um ihre Nahrung zu finden? Also sie müssen ja, das ist zumindest jetzt gerade meine Vorstellung, viel unterwegs sein, bis sie mal wieder was antreffen.
Ja, das ist ja ganz unterschiedlich. Das ist, hängt eben sehr stark von dem Vorkommen dieser Beutetiere ab.
Ja.
In Gegenden, wo es sehr viele gibt, also wo die Dichte relativ hoch ist, wo sie auch gut geschützt werden. Dort hat vielleicht ein männlicher Schneeleopard ein Revier, das so, wenn man es so in so einem Kreis beschreibt, 15 bis 20 Kilometer als Durchmesser hat. Ne? Da bewegt sich dieser Schneeleopard und diese Reviere werden auch gegenüber anderen männlichen Konkurrenten verteidigt. überlappen sich dann auch mit den Revieren der Weibchen. Also je nachdem, wie viele Beutetiere da sind, da richtet sich dann auch die Größe des Reviers danach.
Mhm. Also jetzt höre ich auch gerade raus, dass die Weibchen und Männchen getrennte Wege gehen. Also es sind alles Einzelgänger.
Es sind Einzelgänger, die kommen nur zu der Paarung zusammen. Ja. Es gibt so anekdotische Erzählungen, wo auch immer wieder dasselbe Schneeleopardenpaar zur Paarung zusammenkommt und das über Jahre hinweg, dass teilweise auch sie Beute teilen. Das gibt es und das ist auch nachgewiesen durch Beobachtungen, aber im Prinzip sind es Einzelgänger. Also wie bei den Tigern auch, die einzige Großkatzenart, die in einer sozialen Gruppe lebt, ist ja der Löwe.
Das stimmt. Was ist denn so ein Verhaltensweise des Schneeleopardens, was dich irgendwie mal überrascht hat oder dich wahnsinnig fasziniert?
Das ist die Möglichkeit, sich unsichtbar zu machen. Und das ist nicht nur so sprichwörtlich, weil ich habe ja auch noch drei andere Schneeleoparden oder bin denen begegnet im Rahmen einer Besenderung. Diese Schneeleoparden müssen, wenn wir ihnen Satellitensendern umhängen, müssen vorher betäubt werden. Das ist ein umfangreiches Unterfangen, da muss sehr viel vorbereitet werden. Es geht ja auch darum, dass die Tiere nicht unnötigen Stress ausgesetzt werden. Aber der WWF Mongolei brauchte diese Daten von den besenderten Tieren dringend, weil er sie brauchte für die Vorbereitung der landesweiten Zählung. Mhm. Vielleicht komme ich dann noch später drauf. Ja. Jedenfalls drei Exemplare, die vom WWF Mongolei besendert worden waren mit den Satellitenhalsbändern, da war ich mit dabei. Und es ist so, wenn eines dieser Exemplare war zum Beispiel ein weiblicher Schneeleopard, den nannten wir Tenger, der ist aufgewacht mit seinem Sender und hat sich dann verzogen, ist verschwunden und schon nach 30 Metern hat man so gemerkt, oh, jetzt verschwimmt der mit dem Hintergrund.
30 Metern?
Schon nach 30 Metern verschwamm er mit dem Geröll. Wahnsinn. Und es ist sehr faszinierend, weil Schneeleoparden können sich quasi in allen Umgebungen unsichtbar machen. Es ist egal, nur wenn er jetzt geschlossene Schneedecke ist, dann kann man ihn besser erkennen. Ob das Sand ist oder Geröll oder große Felsen, ob die dunkel sind, mit dieser Fellmusterung und mit diesem Grau, das passt in jede Landschaft und man sieht ihn eigentlich nicht. Und nur sehr erfahrene Leute können ihn entdecken. Ne? Ich wäre dazu nicht in der Lage.
Bevor wir jetzt tatsächlich auf WWF und Monitoring und sowas eingehen, würde ich ganz gerne nochmal kurz auf das Revierverhalten eingehen, weil da habe ich nämlich auch einige interessante Fakten gelesen, wie sie ihre Reviere markieren. Und zwar machen sie das mit Ausscheidungen oder bin ich da falsch informiert?
Sie markieren ihre Reviere ganz unterschiedlich. Okay. Also einmal spritzen sie Urin an Felsen, der ist ja dann mit Duftstoffen getränkt, das machen zum Beispiel Tiger auch. Dann machen sie Kratzspuren an Felsen oder wenn irgendwo noch Bäume sind, dann tun sie auch daran das. Oder sie kratzen auch auf ihren Wechseln. Schneeleoparden haben nämlich auch bestimmte Korridore und Wechsel, die sie immer benutzen, weil sie wollen ja wie Menschen auch nicht gerne immer den steilen Berg rauf und dann wieder runter, sondern sie bevorzugen so Bergkuppen, auf denen sie entlang wandern. Und da machen sie dann ihre Markierungen und die können wir auch als WWF-Leute nutzen, um zu gucken, gibt es da einen Schneeleoparden überhaupt? Das ist so das erste Anzeichen. Und natürlich setzen sie auch Losung ab. Und aus der Losung kann man dann zum Beispiel auch erkennen, was sie gefressen haben.
Ja, und dadurch wieder erkennen, wo sie halt auch unterwegs sind.
Genau.
Wie sieht denn so ein Alltag eines Schneeleoparden aus? Oder vielleicht so den Jahresverlauf? Wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie Schneeleoparden leben? Weil es ist ja eine sehr, sehr karge Landschaft, in der sie unterwegs sind.
Also ich denke mal, sie werden immer das Bestreben haben, nicht zu viel Energie zu verbrauchen.
Ja.
Ja. Ein Schneeleopard braucht relativ große Beutetiere. Also der hat einen Anspruch von etwa 3 bis 4 Kilogramm Fleisch am Tag.
Am Tag.
Das ist natürlich viel weniger als zum Beispiel ein Tiger. Der braucht so um die 9.
Ja.
Ja. Aber trotzdem reichen kleinere Beutetiere wie zum Beispiel Murmeltiere würden nicht ausreichen, um auf Dauer ihn zu ernähren. Er würde dann verhungern. Deshalb versucht er, möglichst effektiv Beute zu machen. Und nachdem er die gemacht hat, kann er natürlich so ein großes Wildschaf dann nicht auf einmal fressen, sondern kommt immer wieder zu demselben Riss zurück. Und dann geht das vielleicht über bis zu einer Woche, ja, an, wo er dann an dem Steinbock oder an dem Wildschaf noch Fleisch fressen kann. Und während der anderen Zeit, solange er jetzt zum Beispiel keine Junge aufzieht, wird er sich relativ ruhig verhalten, Energie sparen, gucken, was in seinem Revier so ist. Aber ständig unterwegs sein ist jetzt auch nicht so seine Sache, würde ich sagen.
Okay. Jetzt haben wir es gerade schon angedeutet, der WWF arbeitet zum Schneeleoparden. Andererseits würden wir auch nicht drüber sprechen, was ja schon der Hinweis darauf gibt, dass die Schneeleopardenpopulation jetzt nicht überwältigend ist. Und zwar steht er auf der roten Liste als gefährdet. Bisschen salopp gefragt, wie ist er da hingekommen?
Auf die rote Liste ist eine gute Frage, warum es gefährdet ist und nicht, und nicht stark gefährdet. Er war nämlich schon mal auf der roten Liste vor einigen Jahren als stark gefährdet geführt und ist dann sozusagen wieder runtergesetzt worden, was wir als WWF nicht so gut finden. Aber diese rote Liste führen ja nicht wir, sondern die IUCN, die Weltnaturschutzunion. Und die schätzt, dass es etwa 4.000 bis 6.500 Tiere noch gibt in insgesamt 12 Ländern. Das ist aber ein riesiges Gebiet. Das ist das gesamte Zentral- und Ostasien. Also angefangen bei Kasachstan bis eben China, Mongolei. Klingt erstmal viel, wenn wir von Tieren sprechen, die eben halt vom Aussterben bedroht sind, da gibt es ja sicherlich viele Arten, die noch weniger haben, aber 4.000 bis 6.000 Tiere ist nicht größer als Menschen in einem in einer kleinen Stadt oder in einem großen Dorf in Deutschland wohnen.
Ja, so eine Schule große, genau. Ne? So.
Und aber diese Spanne zeigt schon, wie wenig wir überhaupt wissen über das tatsächliche Vorkommen, weil sind es nun 4.000 oder sind es jetzt 6.500 Tiere? Ja. Das liegt eben daran, dass richtig gute, wissenschaftlich fundierte Zählungen nur bislang in einigen wenigen Ländern stattgefunden haben. Ich nenne mal die, die es betrifft. Das ist die Mongolei, Bhutan, Nepal, Indien und Russland. Ja, das sind die Länder, die halt ihre Bestände mit sehr gut gesicherten wissenschaftlichen Methoden erhoben haben. In anderen Ländern weiß man da viel weniger drüber. Und deshalb ist das auch ein Grund gewesen, warum die IUCN gesagt hat, weil wir so wenig wissen, ja, bezeichnen wir ihn jetzt nicht mehr als stark gefährdet, sondern als gefährdet, weil wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass das Aussterben als stark gefährdete Art wirklich sozusagen sehr wahrscheinlich ist. In Ländern, wo er vorkommt, wie Afghanistan, da gibt es natürlich gar keine Zählung, würde ich mal sagen. Und andere Länder, wie zum Beispiel Usbekistan oder Tadschikistan, gehören ja jetzt auch nicht unbedingt zu denen, wo der Naturschutz an allererster Stelle stünde. Ne? Und daher wird diese Unsicherheit weiter bestehen bleiben, was die tatsächliche Zahl der Schneeleoparden angeht.
Was sind denn die größten Bedrohungen für den Schneeleoparden, wenn wir schon dabei sind?
Also wenn wir es über alle 12 Länder so generell beschreiben, was die Hauptbedrohungen sind, dann ist es in erster Linie die direkte Wilderei der Schneeleoparden und Mensch-Wildtier-Konflikte. Also der Schneeleopard, das hängt beides miteinander zusammen.
Ja.
Auf der einen Seite wird der Schneeleopard gewildert, direkt, weil man seine Körperteile oder sein Fell haben möchte. Das Fell als Prestigeobjekt hängt sich dann irgendwie ein reicher Typ in seine Wohnung. Yay. Die Körperteile werden illegal in der traditionellen asiatischen Medizin verkauft und benutzt, obwohl es dafür überhaupt keinerlei therapeutischen Beweise gibt, dass die gegen irgendetwas helfen. Aber das wird genau wie beim Tiger gehandhabt, von den Klauen bis zu den Schnurrbarthaaren und den Knochen findet dort alles Verwendung. Es ist eben aber überall in allen Ländern illegal. Und die Schneeleopard-Mensch-Konflikte entstehen eben dadurch, dass der Schneeleopard in Hirtengesellschaften Nutztiere reißt. Und das kann man sich zum Beispiel in der Mongolei so ganz gut verdeutlichen, wie das entsteht. In der Mongolei treiben die Hirtenfamilien im Herbst ihre Tiere, Ziegen, Schafe, Kühe, Pferde, in die Täler, damit die vor den Winterstürmen in der Ebene geschützt sind. In den Tälern ist es viel geschützter, da ist auch die Schneelage nicht so hoch. Aber da überschneidet sich dann halt die Weide der Tiere oder die, wo sie dann bleiben, mit dem Revier des Schneeleoparden. Und dann reißt der Schneeleoparden eben auch, wenn er nichts anderes findet, an natürlichen Beutetieren eben die Nutztiere. Ja. Die meisten Hirtenfamilien, die sagen, es ist der Verlust, den müssen wir jetzt hinnehmen. Und ich habe viele von denen auch gesprochen, von den Menschen, die dort leben, und die sagen, ja, ist schade, ja. Aber es gibt eben einige, die nehmen das nicht so mit Gleichmut hin und die entwickeln dann halt ein Rachegefühl gegen das Tier und wollen das dann töten. Und die legen dann zum Beispiel in der Mongolei verbotene Murmeltierschlagfallen aus. Mhm. Wenn da ein Tier drauftritt, ist egal, ob ein Schneeleopard oder ein anderes Tier, dann sind da so zwei Bügel, die so zuschnappen.
Sieht so aus wie so eine Bärenfalle, ne?
Genau.
Ja.
Und obwohl diese Falle recht klein ist und Durchmesser hat von 40 Zentimetern vielleicht, ist die Spannung unglaublich stark. Ja. Also ich habe die ja auch im Gelände schon mal gefunden. Und wenn da zum Beispiel ein Mensch reintritt, dann kriegst du diese Bügel nicht mehr selber alleine auf. Ne? Die sind so stark. Und dann einem Tier, dass das passiert, das wird dann verenden. Ne? In anderen Ländern werden sie dann vielleicht vergiftet. Ne? Also das nennt man Rachetötung.
Ja.
Ist so ein Phänomen, ja, was eben leider immer noch vorkommt.
Das immer noch vorkommt. Und da greift ja auch der WWF ein. Lass uns gerne mal über unsere Projekte sprechen, die wir haben, die du betreust. Welche sind das genau und was machen wir da?
Ja, wir arbeiten vom WWF Deutschland aus mit zwei WWF-Büros zusammen. Das eine ist der WWF Nepal. Mhm. Das macht meine Kollegin, die Katjuscha Dörfel. Und das andere Projekt ist, wie gesagt, in der Mongolei, mit dem WWF Mongolei im westlichen Teil der Mongolei. Und dort haben wir verschiedene Maßnahmen, die wir von uns auch unterstützen und durchführen, tun die natürlich die Kolleginnen und Kolleginnen aus dem WWF Mongolei. Was macht man zum Beispiel, wenn man diese besondere Hotspots hat, wo immer wieder Nutztiere vom Schneeleoparden gerissen werden? Die Leute sind dann auch relativ unruhig, ja, wenn dann meinetwegen bis zu 15% ihrer Tiere das ist ja ihre Lebensgrundlage, gerissen werden. Und nicht nur vom Schneeleoparden, sondern auch von Wölfen.
Ja.
Dann hat man so als Naturschützer irgendwie ein bisschen schlechte Argumente, ne? Also ich kann ja jetzt nicht sagen, du musst aber dessen Freund sein.
Ja, ja.
Dann sagen die natürlich, ja, so geht's aber nicht weiter. Wir haben dann zum Beispiel eine Sache ausprobiert, die hat sich als recht erfolgreich herausgestellt. In der Mongolei gab es bis zur sozialistischen Zeit eine Landrasse an Hütehunden, die heißen Bankas. Mhm. Die sind nicht auf Aussehen gezüchtet worden, sondern die hat sich über Jahrhunderte hinweg an die Lebensbedingungen angepasst. Die sind kälteunempfindlich, die können mit wenig Fressen auskommen. Und was sehr wichtig ist, sie sind groß und haben eine sehr laute Stimme. Also wenn die bellen, dann kann man das sehr weit hören. Die Bankas wurden aber während der Sozialismuszeit in der Mongolei abgeschafft, weil man sagte, ja, wir haben jetzt unsere Hirtenfamilien hier zu größeren Verbänden zusammengeschlossen. Wir brauchen die Hunde nicht, die können vielleicht sogar Krankheiten einbringen. Das heißt, diese Landrasse ist in Vergessenheit geraten, was schade ist. Aber wir haben an Hirtenfamilien zusammen mit der Mongolian Banker Association, das ist also die NGO, die sich um die Wiedereinführung dieser Landrasse bemüht, haben wir bislang über 54 Bankerwelpen an ausgesuchte Familien abgegeben. Und diese züchten die auch jetzt weiter oder sie vermehren sich auch weiter und die geben die wiederum an andere Familien weiter. Und die Bankers sind in der Lage, die Herde auch des Nachts gegen Wölfe und Schneeleoparden allein durch ihre Präsenz zu verteidigen. Und wir haben dann aus Umfragen bei den Hirtenfamilien auch herausbekommen, die schlafen einfach besser, die Leute, die sind viel relaxter. die haben eben eine andere, die haben eine große emotionale Beziehung zu diesen Hunden. Diese Hunde sind Mitglieder ihres Haushalts. Ja, die kümmern sich wirklich wie Familien. Aber die müssen natürlich auch hart arbeiten. Also sie sind bei jedem Wetter draußen. Und die Verluste sind sehr bis auf ganz wenige Tiere zurückgegangen. Das ist so eine Maßnahme, die man machen kann. Es gibt auch andere, die so eher mittelbar sind. Zum Beispiel in der westlichen Mongolei gibt es 21 Kinder- und Jugendclubs, die der WWF gegründet hat. Die Schülerinnen und Schüler dort, die gehen ja auf Schulen wie in so einer Internatsform. Also weil die Familien weit draußen leben, die Gebiete sind sehr groß, die können ja nicht jeden Tag zur Schule fahren. Und dort mit diesen sogenannten Jugendclubs führen wir dann so kleine Projekte durch. Wir klären sie auf über ihre Heimat und was so dort an Tieren und Pflanzen es gibt und warum der Schneeleopard auch unbedingt dazugehört. Und die Schüler tragen das in ihre Haushalte rein, in ihre Familien.
Ja, sind die Multiplikatoren.
Unsere Multiplikatoren und haben wirklich, und weil sie dort wie so ein Internat untergebracht sind, können wir sehr gut mit den Schulen zusammenarbeiten, machen Jugendcamps, haben ein Comic entwickelt, das heißt Spotty Friend, also gefleckter Freund. Das ist eine der bekanntesten Comicfiguren in der Mongolei geworden. Das wird an Tausende von Haushalten verteilt und ist sogar eine kleine Fernsehserie, eine Zeichentrickserie geworden. Also so wollen wir auch
wie cool ist das
diese
denn?
Jugendlichen und Kinder dazu bewegen, halt zu sagen, nee, hör mal, Vater, tu dem nichts an, der gehört genauso zu unserer Natur und zu unserem Land dazu, ja, wie unsere Herde.
Wow, ich finde das total faszinierend, auch noch eine eigene Serie und dass es dann, ja, ich nenne es jetzt mal ein bisschen viral gegangen ist. Fantastisch, also es ist ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit. Jetzt kenne ich das aus anderen Schutzprojekten auch, dass man halt Zäune baut, mit Blinklichtern arbeitet etc., vor allem bei Löwen. Ist es beim Schneeleoparden auch sowas in der Richtung?
Ja, aber nicht in der Mongolei.
Ja.
Das hat auch einen bestimmten Grund. Aber zum Beispiel bei unserem Schneeleoparden-Projekt in Nepal, da gibt es so da unterstützen wir den Bau von Krals, die so abgesichert sind, weil die oben drüber so einen Schutzzaun haben. Mhm. Also das ist ein Pferch, der ist gemauert. Wenn da jetzt nichts, kein anderer weiterer Schutz ist, dann kann der Schneeleopard locker über diese Mauer springen und dann kommt es da zum Beispiel zu einer Erscheinung, die ist besonders tragisch für die Hirtenfamilien, so eine Tötungswut, weil der Schneeleopard immer nur weitere Beutetiere sieht. Er ist ja da in dem Pferch und die können nicht raus, die Ziegen und die Schafe, und er sieht immer nur weitere Beutetiere und er legt, obwohl ja natürlich nur eins brauchte, ne, um seinen Nahrungsbedarf zu decken. Das ist da besonders fatal. Aber da gibt es die Möglichkeit, und die praktizieren wir auch, dass da ein Drahtgeflecht drüber gelegt wird, mit Holzbalken gestützt, sodass die Tiere gegen Angriffe von oben geschützt sind.
Ja, quasi wie so ein Käfig.
Genau, wie ein Käfig. Und diesen Käfig stellen die Leute vor Ort auch selbst her. Das heißt, dieses Drahtgitter wird nicht irgendwo gekauft, sondern das machen die selbst aus Draht, auf Rollen, ne, der auf Rollen gespult ist. Ja. Da stellen die das Gitter her. In der Mongolei kann man das nicht so machen,
weil
eine mongolische Hirtenfamilie hält sehr unterschiedliche Tiere, vom Pferd über das Rind bis hin eben halt zur Kaschmirziege. Und diese verschiedenen, die kann man nicht wie Schafe in ein Pferch rein, das halten die nicht aus. Ne? Ja. Das ist vom Verhalten, das eine Tier gerät in Panik, ja, und das wird da nicht gemacht. Deshalb ist sozusagen der Zaunbau in der Mongolei eigentlich ein Mittel, das kann man noch anwenden, aber ist leider auch sehr teuer. Ne? Man müsste wirklich einen größeren Zaun bauen und man kann die Tiere nicht in so ein Pferch, in so einen gemauerten Korall des Nachts bringen. Da ist es eher so, dass man mit den Bankerhunden arbeiten kann. Mhm. Wir haben aber auch alles mögliche andere ausprobiert, Geruchsstoffe, die vielleicht vertreiben. Aber Schneeleopard ist nun mal ein anpassungsfähiges Tier. Das funktioniert dann 10-mal und beim 11. Mal findet er heraus, dass es eigentlich gar nichts ausmacht.
Ja, ja. Und bei den Bankerhunden ist mir noch eine Sache gerade eingefallen. Ich habe gelesen, dass sie mit einer Zeremonie übergeben werden. Wie sieht denn diese Zeremonie aus? Weißt du das?
Ja, die bekommen so ein hübsches Halsband in den mongolischen Nationalfarben, rot und blau, und werden dann der Familie übergeben. Dann wird so ein Foto gemacht. Das dient dazu, dass man sie da einführt. Und man wird in dem jungen Alter sehen auch alle Welpen immer sehr
die sehen aber auch Zucker aus. Ja. Also das
und die Leute dann zeigen sich mit ihnen ganz stolz. Aber das soll eben auch sozusagen eine gewisse Formalität bedeuten, dass wir sagen, und auch zusammen mit der Banker Association, das ist jetzt nicht irgendein Geschenk. Und jetzt, die müsst ihr auch gut behandeln. Die werden ja auch dann nochmal veterinärmedizinisch nochmal begutachtet und betreut. Die Leute sollen die eben als was ganz Besonderes ansehen. Und das tun sie dann auch. Und sie eben auch entsprechend pflegen. Aber das, da gab es bislang keine Probleme.
Es klingt auf jeden Fall alles total schön. Wie misst der WWF denn den Erfolg von diesen Maßnahmen? Also welche Ansätze gibt es dort?
Naja, direkt, wenn es darum geht, diese Schneeleoparden-Mensch-Konflikte zu vermindern, dann kann man das durch Umfragen herausfinden. Dann kann man natürlich auch gucken, wie viele Tiere tatsächlich dann immer noch von Schneeleoparden oder anderen Beutegreifern erlegt werden. Das ist der eine Erfolg. Aber der wesentliche Erfolg ist natürlich, wenn man Zahlen hätte über die Schneeleopardenpopulation. Das ist aber nun mal in allen Ländern sehr schwierig, sie zu bekommen. In der Mongolei haben wir als WWF federführend die überhaupt die erste landesweite Zählung durchgeführt. Wobei Zählung ist ein bisschen das falsche Wort. Man kann die nicht zählen wie Gnus in der Serengeti, 1, 2, 3, 4, 5.
Ja, ich meine, wenn ein Tier schon den Spitznamen hat, Geist der Berge.
Also da muss man sehr viel mit Hochrechnung arbeiten, sehr viel mit Wahrscheinlichkeiten und auch sehr viel mit Modellierungen, so sagen wir das. Und da ist die wahrscheinlichste Zahl in der Mongolei 953. Das ist die Zahl mit
der höchsten Wahrscheinlichkeit.
Das ist aber sehr konkret. Diese Zahl hat die höchste Wahrscheinlichkeit. Ja. Aber es kann natürlich auch sein, dass es 50 mehr sind, 50 weniger.
Ja.
Aber immerhin ist es sicherlich der zweithöchste Bestand von nach China weltweit in der Mongolei. Aber so eine Zählung, die kostet unheimlich viel. Da arbeiten Hunderte von Leuten Monate daran.
Ja.
Ja, und das können wir natürlich nicht jedes Jahr machen. Wenn es vielleicht hochkommt, alle 5 Jahre, da braucht es viel Geld, das man in die Hand nehmen muss. Und da sind wir als WWF auch nie alleine, sondern immer mit den staatlichen Behörden und mit anderen Naturschutzorganisationen.
Ja, vielleicht auch da die Wichtigkeit eben oder den Einschub eigentlich. Wir haben auch eine Leopardenpatenschaft, die man beim WWF abschließen kann, um die Leopardenprojekte zu unterstützen.
Genau, die heißt Leopardenpatenschaft, aber da sind zwei verschiedene Arten drunter gefasst, nämlich da gibt es zwei Leopardenunterarten, der Amur-Leopard und der persische Leopard und dann eben halt die verwandte andere Art, der Schneeleopard. Und da kann man diese Projekte unterstützen.
Wenn du sagst, alle 5 Jahre werden die Zahlen, können erhoben werden. Wie kann man denn sich dann anpassen mit seinen Maßnahmen, um eben die Zahl wieder zu erhöhen? Also das ist ja, wir sprechen ja wirklich über Jahrzehnte ja dann.
Ja, der Schneeleopard ist ein vom Naturschutz abhängiges Tier, genauso wie der Tiger. Ohne Naturschutz würde es ihn auf Dauer nicht geben. Und da muss man immer am Ball bleiben. Das ist ja auch das Gute bei den Patenschaften. Dafür bin ich ja immer diesen Paten so dankbar. Da gibt es ja Menschen, die unterstützen das seit Jahren. Aber wir brauchen diese Zeit.
Ja.
Also ich kann jetzt nicht sagen, wir gehen jetzt in die Mongolei, wir haben unser Engagement als WWF Deutschland mit dieser Patenschaft 2016 begonnen. Ja. Mhm. Und ich kann ja jetzt nicht sagen, dann 2026 ist die Welt dort wieder in Ordnung. Nee, wenn wir zum Beispiel rausgehen müssten aus der Mongolei, dann müsste jemand anderes diese Finanzierung übernehmen, damit unsere Kolleginnen und Kollegen dort das weitermachen, weil ein Schneeleopard bleibt eine vom Naturschutz abhängige Art. Dazu zählt zum Beispiel auch, dass wir die Ranger in den Schutzgebieten unterstützen. Das sind sowohl staatliche Ranger wie auch Freiwillige. Dazu zählt zum Beispiel auch, dass wir in der Mongolei an der einzigen Hochschule für die Legislative, das heißt die Law Enforcement University in Ulaanbaatar, dass wir dort Kurse machen für angehende Polizeibeamte, Grenzschutz und Zollbeamte, ja, dass eben auch in der Art und Weise Personal geschult wird, das dann aktiv gegen Wilderei vorgehen kann. Denn wir als WWF, wir haben ja kein polizeiliches Mandat. Nee. Wir können immer nur diejenigen Institutionen unterstützen, die eben das haben. Das sind zum einen Schutzgebietsverwaltungen mit ihren Rangern und Rangerinnen und zum anderen eben so staatliche Behörden wie die Umweltämter, die Polizei oder der Zoll.
Okay. Also wir merken, es kommt ganz, ganz viel auch auf die Leute vor Ort an. Was können wir denn hier machen, wenn wir jetzt einen Podcast hören und wir sagen, ey, Schneeleoparden finden wir total toll. Was kann ich denn hier vor Ort noch machen, um eventuell den Schneeleoparden auf der anderen Seite der Welt zu schützen?
Also heutzutage kann man immer, oder muss man leider immer sagen, wir brauchen hier ein klimabewusstes Verhalten aller Menschen. Weil das hilft letzten Endes auch solchen Arten, die in solchen fragilen Lebensräumen wie den Hochgebirgen leben. Weil es hört sich ja erstmal ein bisschen so ohne Bezug an, aber das stimmt nicht. Ja. Ich meine, im Himalaya zum Beispiel ist es so, dass durch die Klimaerwärmung wächst ja die Baumgrenze immer in höhere Lagen. Gleichzeitig schmelzen Gletscher ab. Ja. Der Schneeleopard, er hat aber nur dieses Band oberhalb der Baumgrenze. Aber je höher diese Baumgrenze rückt, ja, desto höher gehen natürlich auch Nutztiere, ja, Schafe, Ziegen, die wiederum Konkurrenz bilden für die natürlichen Beutetiere des Schneeleoparden. Und die Gebirgslebensräume verändern sich auch drastisch. Und das ist dann nicht nur ein Problem für die Schneeleoparden oder beziehungsweise ihre Beutetiere. Regen kommt zu einer Zeit, wo gar kein Regen erwartet wird. Ja. Schnee schmilzt zu einer Zeit, wo die Schneeschmelze überhaupt nicht erwartet wurde. Also diese ganzen Regelmechanismen, die werden durch die Klimaerwärmung immer mehr außer Kraft gesetzt. Aber die größte Katastrophe, die dort den Menschen noch bevorsteht, die haben wir überhaupt nicht, die ist uns gar nicht bewusst. Über 300 Millionen Menschen am Rand des Himalaya, in Indien, in Nepal, leben an Flüssen, die alle ihren Ursprung im Himalaya haben. Darunter ganz große, ne? Wie der Brahmaputra, der Ganges, der Indus. Und wenn diese Flüsse zum Beispiel nicht mehr genügend Wasser führen, dann wird auch irgendwann die Landwirtschaft nicht mehr möglich sein. Oder wenn diese Menschen unter Dürre leiden oder unter heftigen Stürmen und Regenereignissen, dann betrifft das sie ganz, ganz direkt. Das heißt also, wenn wir uns klimaverantwortlicher verhalten, dann hilft es sowohl den Schneeleoparden wie auch insgesamt der Bevölkerung vor Ort.
Also wir merken, wir sind eine Welt, ein Kreislauf, alles hängt miteinander ab. Markus Radai, unser Schneeleoparden-Experte beim WWF, ich danke dir für deine Zeit und für deine Expertise. Und danke euch auch für die Unterstützung bis hierhin. Ich sehe jeden Kommentar, ich sehe jeden Like. Also bitte gerne weitermachen, abonnieren, liken, teilen, 5 Sterne und eine Review hinterlassen. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke. Ciao.
Ciao, Aline.